Ja, ihr Lieben, ihr dürft das Matthäus-Evangelium aufschlagen. Ich freue mich, mit euch fortzusetzen. Wir haben zwei Predigten haben wir oder habe ich gehalten hier über das Matthäus-Evangelium, und da wollen wir einfach jetzt einsteigen. Ich will aber vorher trotz allem auch noch mal kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass wir die Möglichkeit haben, dein Wort in den Händen zu halten. Danke dir, dass du uns so einen kostbaren Schatz gegeben hast. Danke, Herr, dass wir darin also eine gute Führung, so eine gute Wegweisung haben dürfen, aber so viel mehr als das noch, also dass wir darin dir begegnen können, Herr, dass wir dich darin sehen dürfen, dass wir zuverlässige und haltbare Informationen bekommen, wer du wirklich bist, wer wir wirklich sind, dass wir die Wunder in deinem Wort betrachten können und über dich staunen können, Herr. Darum will ich dich bitten, dass es auch heute der Fall sein darf, dass wir gestärkt werden, Herr, durch das, was Matthäus hier aufschreibt, durch das, was er uns weitergeben, was er uns mitgeben möchte. Schenk du deine Gnade, Herr, wir schauen auf dich. Wir erwarten es von dir. Amen. Amen. Ich weiß es nicht, ob ihr schon irgendwann mal irgendetwas in der Hand hattet, wo für euch völlig belanglos war. Was weiß ich, ein gemaltes Bild vielleicht. Ein Bild, wie viele Bilder gibt es auf der Welt? Meine Kinder bringen mir in der Woche wahrscheinlich drei, vier aus dem Kindergarten mit. Ja, sammelt sich. Und dann hältst du so ein Ding in der Hand und du denkst, oh ja, es war so mittelmäßig begabt, der das gemacht hat. Und dann, je mehr du dich damit befasst, irgendwann stellst du fest, du hältst ein Bild von was weiß ich wem in der Hand, das mehrere Millionen Euro wert ist. Und dann auf einmal denkst du, wow, was habe ich für ein Ding in der Hand? Ich weiß nicht, ob ihr, ja, wahrscheinlich Millionen Euro hattet ihr noch nicht ein Ding in der Hand, aber irgendetwas vielleicht, wo ihr dachtet, das ist eigentlich ja, trivial, und dann auf einmal stellt man fest, wow, das hat ja einen Wahnsinnswert. Ähnlich würde ich sagen, ist es hier mit Matthäus. Okay? Also vor allen Dingen mit den ersten Versen hier, Vers 1 bis Vers 17. Bei mir überschrieben mit Stammbaum Jesu. Ich habe euch schon ein bisschen mit hineingenommen, warum ich denke, dass es viel mehr ist als einfach nur ein Stammbaum oder als eine Namensauflistung von Vorfahren. Das ist nicht, worum es geht. Es geht um viel, viel mehr. Und was ich mit euch tun möchte, ist, nachdem wir Vers 1 angeschaut haben und nachdem wir mit einer Perspektive durch den Stammbaum durchgegangen sind, will ich noch mal mit einer anderen heute noch mal drüber gehen und dann damit hoffentlich diesen Abschnitt, sage ich mal, abschließen und danach fortfahren mit Vers 18. Aber ich glaube, dass es wert ist, dass wir nochmal näher hingucken, dass wir nochmal schauen, was ist da an Information drin, was ist da an besonderer Information drin. Letztes Mal haben wir festgestellt, es handelt sich um einen Stammbaum, oder ich würde sagen eine Linie der Gnade. Man hat sehr, sehr unterschiedliche Art und Weisen mit Sünde zum Beispiel umzugehen. Wir als Menschen haben eine Tendenz, Sünde zu beschönigen, oder? Kennt ihr so eine Tendenz? Oder wer geht mit seiner Sünde und sagt, oh, das habe ich verbrochen? Meistens nicht, oder? Meistens deckeln wir das schön zu. Mit frommen Argumenten vielleicht auch noch. Auf jeden Fall sehen wir hier genau das Gegenteil. Übrigens bei einem frommen Juden ist es noch viel stärker ausgeprägt. der wird seine, zumindest die Pharisäer damals, die führenden Juden, die das schön zugedeckt haben, mit viel, wie nennt Jesus sie, übertünchte Gräber, weiß angemalt, sieht schön aus nach außen, aber da drin stinkt's, modert's. Und so, was hier das Besondere ist, dass das alles, das Fehlverhalten, die Sünde, was mit diesen Leuten verknüpft ist, die in dieser Linie auftauchen, es wird nicht zugedeckt. Es wird nicht unter den Teppich gekehrt. Im Gegenteil, Matthäus holt es nochmal hervor. Wir sehen das an diesen Namen, die da auftauchen. Tama. Wir sehen einen anderen Namen Rahab. Wir sehen einen anderen Namen Ruth. Stichwort Moabiterin. Und wir sehen die Frau des Uriah. Also, es sind, wo Matthäus fast es wirklich auftischt und auf den Tisch legt und sagt, schau mal, das waren keine Supergeistlichen. Das waren keine Menschen, die immer perfekt gelebt haben, die alles in aller Treue hinausgeführt haben. Aber was ist die Botschaft? Die Frage ist, was ist die Botschaft davon? Deswegen habe ich es Linie der Gnade genannt. Warum? Weil Jesus genau für diese gekommen ist. Weil Jesus genau für diese gekommen ist. Nicht, weil Jesus sagt, ich bin selber genauso einer. Das sind alles meine Vorfahren, deswegen bin ich genauso. Da legt Matthäus ein ganz starkes Schwergewicht darauf, dass dem nicht so ist. Das werden wir aber noch tiefer entdecken. Aber, dass Jesus sich derer annimmt, dass er für die gekommen ist. Versteht ihr das? Das ist gut, oder? Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Botschaft. Also wenn wir das schon mitgenommen haben, wenn wir das schon verstanden haben, dann ist der Stammbaum für uns schon viel, viel mehr wert als einfach nur eine Namensliste, oder? Weil dein Name und mein Name kann man da perfekt mit, macht ein gutes Bild da drin, oder? Wenn wir ehrlich sind. Doch. Als zweites aber will ich heute auch nochmal sagen, es handelt sich nicht nur um eine Linie der Gnade, sondern es handelt sich auch um eine Linie der erfüllten Verheißung. Eine Linie der erfüllten Verheißung. Was hat das für eine Bedeutung? Warum ist das wichtig? Das wollen wir heute in zwei Aspekten entdecken. Zum einen im Überblick über das Ganze und dann auf der anderen Seite im Tief- oder Einblick in das Ganze. Okay? Mit den zwei Aspekten will ich das nochmal betrachten und sehen, wie erfüllt sich Gottes Verheißung. In dieser ganzen Zeit, in Linie, in dieser ganzen Geschichte. Den Überblick, den finden wir, und da fangen wir heute mal von hinten an, finden wir in Vers 17. Kapitel 1, Vers 17, da heißt es so, wobei ich überlege gerade, vielleicht lesen wir tatsächlich doch nochmal, okay, damit, ich weiß nicht, es waren nicht alle da, vielleicht lesen wir tatsächlich Vers 1 bis Vers 17 nochmal, und dann sind wir auch direkt dort, wo wir hin müssen. Matthäus 1, Vers 1. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Peres und Serach von der Tamar. Peres aber zeugte Hesron, Hesron aber zeugte Ram. Ram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Isai, Isai aber zeugte David, den König. Ich habe gesagt, immer aufpassen auf die Zusätze, gell? Das, hier ist ein Zusatz. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Salomo aber zeugte Rehabeam. Rehabeam aber zeugte Abia. Abia aber zeugte Asa. Asa aber zeugte Josaphat. Josaphat aber zeugte Joram. Joram aber zeugte Usia. Usia aber zeugte Jotham. Jotham aber zeugte Ahas. Ahas aber zeugte Hiskia. Hiskia aber zeugte Manasse. Manasse aber zeugte Amon. Amon aber zeugte Josia. Josia aber zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Wieder ein Ausführung, ein Zusatz. Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Jojachin Shealtiel. Shealtiel aber zeugte Zerubabel. Zerubabel aber zeugte Abihud. Abihud aber zeugte Eliakim. Eliakim aber zeugte Asor. Asor aber zeugte Zadok. Zadok aber zeugte Achim. Achim aber zeugte Eliud. Eliud aber zeugte Eleazar. Eleazar aber zeugte Matthan. Matthan aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Nix Josef zeugte Jakob. Josef zeugte Jesus. So sind nun alle Geschlechter, von Abraham bis auf David, 14 Geschlechter. Von David bis zur Wegführung nach Babylon, 14 Geschlechter. Und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus, 14 Geschlechter. So, wie gesagt, der Überblick, das sehen wir allein anhand von diesem Vers, oder? Er fasst die ganze Zeit nochmal zusammen. Von Vers 2 bis Vers 17, Vers 16. Und er teilt das Ganze ein in drei verschiedene Abschnitte zu je 14 Generationen. Er teilt das für uns auf. Zack, zack, zack. Und die Übergangspunkte, die habe ich für euch nochmal kurz markiert. Nämlich David, den König, wo er nochmal ergänzt. Und dann hier bei Jojachin zur Zeit, um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Das sind so die Schnittpunkte, wo wir das einteilen. Wo Matthäus das für uns einteilt. Frage, warum macht Matthäus das? Das ist immer wichtig, gerne zu fragen. Warum? Warum? Was hat das damit auf sich? Er ist der Einzige, der das so macht. Der Lukas hat auch einen Stammbaum. Er teilt den nicht ein. Er geht von dem Josef im Prinzip bis Adam, bis Gott, kann man sagen. Ja, bis zur Schöpfung. Warum macht Matthäus das hier in Vers 17? Nun, es ist für uns wichtig zu sehen, dass Zahlen für einen Juden und überhaupt in der Bibel, würde ich sagen, sind Zahlen nicht einfach Zahlen. Für uns sind Zahlen Zahlen, oder? Also, ich habe so Randbemerkungen, wir haben auch ein Auto gefunden, jetzt muss man sich vielleicht ein Nummernschild aussuchen, dann kommt da halt irgendwas in eine Zahl mit drauf. Das ist aber irgendwas in eine Zahl, oder? Ja, aber manche gibt es schon, die haben da auch eine Bedeutung dahinter. Ah, siehst du, gell? Sind wir auch ein bisschen jüdisch. Auch biblisch. Ah, ist gut. Nein, es hat wirklich, es hat damit etwas sehr, sehr, sehr Bedeutendes auf sich, nämlich, dass sich da häufig hinter den Zahlen eine Symbolik versteckt. Okay? Zahlen transportieren auch eine, also nicht immer, ja, wenn da draus steht und es waren 603.585 Leute, die da ausgezogen sind, dann weiß ich nicht, muss man vielleicht tief graben, bis man da eine versteckte Botschaft dahinter findet. Aber in vielen Zahlen ist das tatsächlich so. Ihr kennt wahrscheinlich einige davon. Ganz berühmt, 12. Ja. 12 ist die Zahl für die Gesamtheit des Volkes Gottes, für das vollständige Volk Gottes. 12 Stämme Israels, 12 Apostel, ja, als Gegensatz dazu im Neuen Testament. Eine sehr, sehr weit verbreitete Zahl in der Bibel. Eine, die noch berühmter eigentlich ist, ist die 7. Ja, das ist eine Zahl, die die göttliche Vollkommenheit ausdrückt. Und zwar entweder in einem Werk Gottes oder in einem Zeitraum Gottes, in irgendetwas, was er tut, was er wirkt. Ist es ein abgeschlossenes Ganzes, die 7. Am ehesten treffen wir es wo an? Schöpfung, oder? Da ist es also ganz, ganz deutlich und sichtbar. 7 Tage, in denen die ganze Erde geschaffen wird. 1. Mose Kapitel 2 heißt es so. Kapitel 2, Vers 1. So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Also, wir sehen, wie oft hier die 7 auftaucht, oder? Ich glaube 3-mal, wenn ich mich nicht verzählt habe. also innerhalb von 7 Tagen. Und dementsprechend ist auch selbst bis heute zum Beispiel so strukturiert. Ja. Das ist wird gezeigt, ein abgeschlossener Zeitraum. Gott hat die Schöpfung beendet, abgeschlossen, es ist ganz, es ist vollkommen, es muss nichts mehr nachgebessert werden. Am Tag 8 folgt nicht die erste Reparatur an der Schöpfung. Es ist vollendet. Gott hat abgeschlossen. Dann sehen wir jetzt eben hier bei uns die 14, und jeder, der rechnen kann, weiß, 2 mal 7 ist 14. Ja. Das hat genau mit demselben zu tun. Eine separate Bedeutung für 14 an sich habe ich bis jetzt nicht gefunden. Kommt ihr später in unsere kleine Runde. Und da werden wir es vielleicht näher erörtern. Wenn ihr was gefunden habt, dann will ich da auch gerne noch bereit sein, sag ich mal, nachzuholen. Aber als 2 mal 7 trägt es eine große Botschaft. Was ist die Botschaft, die dahinter steckt? Was bedeutet es, wenn es lauter 7er Zeiträume sind? Es bedeutet, dass das Ganze, diese ganze Linie, die wir sehen, von Abraham, von der Verheißung ausgangs bis ans Ende, nach einem perfekten, abgeschlossenen, göttlichen Zeitplan abgelaufen ist. Okay? Also das bedeutet, Gottes Versprechen, die erfüllen sich nicht so, Gott gibt ein Versprechen, also so, wie wenn ich zu meinem Sohn sage, du Nathanael, du wirst einen Panzer bekommen. Also so ein Spielzeugpanzer, ja, das ist gerade ganz hoch im Kurs irgendwie, glaube ich. Und sage ich ihm, du wirst ihn bekommen. Aber ich sage ihm nicht, vielleicht in 2 Stunden, vielleicht aber auch erst in 2 Jahren. Also so ist es mit Gottes Verheißung nicht, dass man sagt, Gott gibt die Verheißung irgendwo, aber dann, wann er sich entscheidet, sie vielleicht irgendwann mal zu erfüllen, das ist der Beliebigkeit überlassen. Nein, nein, nein. Das ist nicht der Beliebigkeit überlassen. Gott hat einen perfekten Zeitplan. Manchmal kündigt er den vorher an. Manchmal kündigt er ihn vorher nicht an. Aber der Zeitplan ist bei Gott perfekt, vollkommen, vollendet. Das ist wichtig für die Zeit, oder? Und für uns auch zu wissen, warum. Wenn wir ein bisschen näher gucken, wie diese ganze Zeit abgelaufen ist, dann merken wir, dass es wichtig ist. Ich hoffe, dass euch das deutlich wird und dass das wichtig wird, weil das viel mit uns auch zu tun hat, weil wir auch ausstehende Verheißungen haben, oder nicht? Ja, haben wir. Und ausstehende Verheißungen in Bezug auf Ereignisse, die eintreffen, dass Christus wiederkommen wird, als Beispiel, oder? Ich hoffe, dass dieser Text uns Zuversicht und Hoffnung gibt, zu sehen, es läuft alles ganz exakt nach Gottes Zeitplan. Nicht beliebig. Nicht beliebig. Nun lasst uns die einzelnen Generationen ganz kurz angucken, wie er sie einteilt. Er fängt mit Abraham an, geht auf David, geht auf die Wegführung und geht auf den Christus. Was sind das für Epochen? Was tut Gott, um hier die zu markieren? Es beginnt, womit beginnt es? Wir wissen es, damit haben wir uns im ersten Vers, Matthäus 1, Vers 1, haben wir uns damit ausführlich befasst, worauf das gründet, worauf es zurückgeht. Aber der Startpunkt letztendlich, ich wiederhole es nur ganz kurz, 1. Mose 12, Vers 2 und 3, eine wunderbare, gewaltige Verheißung an Abraham. Das ist so, wir stehen an der Startlinie, alle haben sich aufgestellt, und es geht los. Startschuss. Was ist der Startschuss? Der Startschuss ist, Vers 2, und ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst dein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und wenn wir es ein bisschen genauer haben wollen, ein bisschen präziser, dann sehen wir es nochmal in Kapitel 22. Da sehen wir dann, dass es heißt, und in deinem Samen oder in deinem Nachkommen werden sich alle segnen, werden sich segnen alle Geschlechter der Erde. Das ist der Startschuss, die Verheißung an Abraham. Abraham, trotz all dem Fluch, der da ist, ich werde Segen ausschütten, ich werde reichen Segen über alle Völker der Erde bringen. Das geht's los. Okay? Und dann gehen wir Schritt für Schritt für Schritt und dann kommen wir an die nächste Haltestation. Was ist die nächste Haltestation? König David. Was würde da gemacht? Was wurde da für eine Verheißung gegeben? Auch an David haben wir damals aufgeschlagen, gell? 1. Chronik 17. Wurde an David verheißen, einer deiner Nachkommen wird auf dem Thron sitzen und wird herrschen für immer. Das ist auch nochmal gut, dass wir es aufschlagen. 1. Chronik 17. Weil das etwas mit dem zu tun hat, was wir später entdecken werden. Deswegen, ich überlege mir immer, wie viel Wiederholung wir machen, aber das muss, glaube ich, sein. Sonst hängt ihr mir ab. 1. Chronik 17, Vers 11. Und es wird geschehen, wenn deine Tage, so wird zu David gesprochen, und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, so dass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und werde seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen und ich werde seinen Thron festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem habe weichen lassen, der vor dir war. Und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft auf ewig. Und sein Thron soll feststehen für ewig. Also, wir kommen an die erste Zwischenstation. Einer von diesen perfekten Zeiträumen Gottes, ja, ist abgelaufen. Zweimal sieben, diese 14 Generationen vorbei. Gott erneuert sein Versprechen. Er unterstreicht es. Eine gute, eine hoffnungsvolle Zwischenstation, oder? Was ist mit der nächsten Zwischenstation? Es geht steil bergab. Es geht steil bergab. Über diese ganze Königszeit hinweg geht es immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Und kommt eigentlich ein richtiger Schlag, Wegführung nach Babylon. Jeder, der die Bibel liest und der darin vertraut ist, der weiß, was das für die Juden bedeutet hat. Das ist wie, wenn dann Arbeit, viel mehr. Aber ansatzweise vergleichbar, wenn dein Arbeitgeber dich rausschmeißt oder wenn dein Vermieter dich rausschmeißt, dann musst du wirklich arg verbockt haben, oder? Also das ist ein Rausschmiss, ein Rauswurf. Und dann, was ist mit der letzten Generation? Die kommen zurück, ein paar Namen kennen wir noch, oder? Wenn Matthäus 1,1 nochmal aufschlagen, ein paar Namen kennen wir noch hier. Joachim Shealtiel kennen wir, dann Zerubbabel kennen wir, dann kommt Abihud, keine Ahnung, Eliakim, keine Ahnung, Asor, nie gehört, Zadok, keine Ahnung, Achim. Es ist wie wenn du ein Gefäß mit Wasser nimmst und ausgießt in der Wüste, im Sand, es verläuft sich. Auf einmal ist nicht mehr da, scheinbar. Okay, und während diese Leute, das waren alles Menschen, ja, Eleazar, Jakob, Matan, wer auch immer, wie haben die sich wohl gefühlt, was denkt ihr? Waren die zuversichtlich, haben die gedacht, ja, es wird alles gut werden? Oftmals nicht. Wenn du anschaust, wie wunderbar es angefangen hat, mit Abraham, mit David dann, und wie tief es dann wegging, und jetzt Ruhe, Schweigen, Gott redet nicht mal mehr. Keine besonders mutmachende Zeit. Und ich sehe einige Parallelen bis in unsere Zeit heute hinein. Wo wir denken, es ist so lange her, 2000 Jahre, oder? Dass Christus da war. Und er hat gesagt, er wird bald wiederkommen. Ist aber immer noch nicht gekommen. Ihr Lieben. Dann auf einmal, wenn keiner so wirklich damit rechnet, heißt es, von welcher Jesus geboren wurde, welcher der Christus genannt wird. Und das ist nicht Vor- und Nachname, Jesus, Nachname Christus. Christus ist der Gesalbte. Er ist der Nachkomme. Er ist der eine. das ist wirklich mutmachend, wenn wir diesen Überblick sehen, dass wir einfach wissen, ihr Lieben, egal wie momentan unsere Perspektive ist, wir haben die Verheißung. Wir wissen, die Verheißung wird sich erfüllen nach Gottes perfektem Zeitplan. Glaubt nicht, dass ihr rechnen könnt, wann das alles passiert. Das sind so viele auf die Schnauze gefallen damit. Glaubt das nicht. Aber nach Gottes perfektem Zeitplan wird er jede einzelne Verheißung erfüllen. Das ist gut, oder? Das ist Evangelium. Das brauchen wir, ihr Lieben. Das tröstet uns. Das ist der Überblick, und er zeigt, dass Gott seine Verheißung unbedingt erfüllt. Und im Rückblick denkst du, ja klar, das macht Sinn. Das ist gut, das ist strukturiert, das ist gut aufgebaut, das ist ein guter Zeitplan. Aber wenn du da drin bist, denkst du, ich sehe es nicht. Deswegen heißt es, dass wir aus Glauben leben. Jetzt wollen wir im zweiten, aber auch im Tiefblick oder im Einblick nochmal schauen, wie souverän Gott seine Verheißung erfüllt. Er erfüllt sie nicht nur im Überblick nach einem perfekten Zeitplan, sondern auch in der ganzen Linie, in der Geschichte, in der ganzen Not und in all den Schwierigkeiten, wie er souverän diese Verheißung erfüllt, ohne aufzuhalten zu sein. Wir wollen einfach auch mal betrachten, wie Gott hat versprochen, alle Völker zu segnen durch diesen Nachkommen. Aber wir können, wenn wir jetzt ein bisschen das im Überflug durchgehen, können wir sehen, wie oft und wie krass das unter Beschuss stand, diese Verheißung. Denn kann man sich vorstellen, dass es einen gab, der nicht wollte, dass ihm sein Kopf zertreten wird. 1. Mose 3, Vers 15. Und der Nachkomme wird dir den Kopf zertreten. Können wir uns vorstellen, dass der darauf nicht besonders Lust hatte? Ja, kann man sich gut vorstellen. Können wir vorstellen, dass er alles in Bewegung gesetzt hat, um diese Verheißung aufzuhalten und um das zu verhindern, dass das passiert, dass der Nachkomme kommt? Da kannst du Gift drauf nehmen, dass er das versucht hat. Und wenn wir das Stück für Stück durchgehen, dann können wir das wunderbar entdecken. Schon bei Abraham, als es losgeht, oder? Große Startschwierigkeiten, oder? Motor ist kalt, läuft nicht an. Probier's ein paar Mal, aber was ist Abraham 99 oder was? Ich weiß nicht, wenn wir heute so an die 50 sind, dann denken wir wahrscheinlich nicht mehr an Kinder kriegen, oder? Und Abraham war 99. Ihr Lieben, das ist zu Ende, ist vorbei, okay? Also es fängt schon mit einer Unmöglichkeit an. Die Verheißung, die scheint von vornherein eigentlich unerreichbar zu sein. Die scheint, ja, wie? Okay? Es ist nicht so, dass es mit der Zeit schwierig wird. Am Anfang wirfst du den Plan, schreibst so, und dann sieht es am Anfang gut aus, und dann irgendwann kommt es ins Stocken. Nee, von Anfang an. Von Anfang an. Und dann erst die Kinderlosigkeit, dann Abrahams eigene Versuche, oder? Okay, dann versuchen wir Gottes Verheißung nachzuhelfen. Hagar. Rahab, Tamar, das ist ja alles schon durcheinander. Mit der Hagar, wo dann der Ismael dann daraus entsteht. Das war nicht das, was Gott gemeint hat. Und was ist Gottes Antwort? Isaac. Lachen. Freude, Fröhlichkeit über Gottes erfüllte Verheißung. Es war nicht für möglich zu halten, aber Gott hat es auch möglich gemacht. Und eigentlich war schon alles, war schon das Baby war schon in trockenen Tüchern, um mal so zu sagen, oder? Und dann, was kommt? Kapitel 22. Ich würde gerne aufschlagen. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und zieh ihn in das Land Moria. Und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Okay, Thema Verheißung. Was? jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo wir halbwegs jetzt Hoffnung geschöpft haben, oder? Und jetzt, okay, Zelte zusammenschlagen. Hoffnung vorbei. Nein, bei Abraham war die Hoffnung nicht vorbei, denn er wusste, dass Gott ihn auch aus den Toten auferwecken kann. Hebräer 11. Aber hier wiederum, wo Gott auf eine herrliche Art und Weise Abraham einerseits prüft, aber am Abschluss von dem Ganzen zu ihm nochmal ganz fest bestätigt: In deinem Nachkommen, Abraham, in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Völker der Erde. Herrlich, wunderbar. Menschlich unmöglich. Menschlich unmöglich. Was ist mit Isaac? Bei Isaac lief es dann vollends, oder? Ich schlag mal gerne auf in Kapitel 24 wird uns berichtet, Abraham war alt, hochbetagt und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Da sagte Abraham zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was er hatte: Lege doch deine Hand unter meine Hüfte und ich will dich schwören lassen bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst, in deren Mitte ich wohne, sondern in mein Land, zu meiner Verwandtschaft sollst du gehen und dort eine Frau für meinen Sohn, für Isaac, nehmen. Also, wir wissen, ohne Frau gibt es keine Nachkommen, oder? Normal. Also, Ausnahme. Ja, nee, gar nicht. Gibt keine Ausnahme. Also, es geht nicht. Man braucht immer dazu eine Frau. Anders, der Mann, der konnte an einer Stelle wegbleiben bei Jesus. Aber die Frau hat Gott immer benutzt. Ausnahme Adam. Okay. Es braucht eine Frau und von den Kanaanitern kommt keine Frage. Jetzt muss der Knecht von Abraham sich auf die Socken machen, eine sehr lange Reise machen, um eine Frau für ihn zu finden. Und das, wenn wir sehen, auf welche Art und Weise das geschieht, so und das alles soll dann an dem Brunnen passieren und wenn das und das alles und dann kommt es zusammen und was? Er bekommt eine Frau. Was? Das ist schon das erste Wunder eigentlich. Ja? Er bekommt eine Frau. Eine, wo Gott sagt, das ist gut, das ist richtig. Was ist das nächste Problem? Setzt sich fort, oder? Kapitel 25. Und Vers 21 heißt es hier: Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Okay, nächstes Problem. Schon wieder gerät die Verheißung ins Stocken. Schon wieder geht es nicht weiter. Kann nicht irgendwann mal was glatt laufen? Kann nicht irgendwann mal einfach was. Kennt ihr das gern, wenn man so drin ist und dann denkt man, jetzt kommt das eine, dann kommt das nächste. Kann nicht einfach irgendwann mal Pause sein? Kann nicht einfach mal Ruhe sein? Lieben, Gott erfüllt seine Verheißung. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Hier steht nicht, dass es 2 Monate gedauert hat. Hier steht auch nicht, dass es 2 Tage gedauert hat. Vielleicht hat es wesentlich länger gedauert. Wenn wir die Jahreszahlen ein bisschen anschauen, wann es dann tatsächlich so war, da war der Isaac auch nicht mehr so jung wie ich, als der Vater wurde. Es geht weiter. Was ist mit Jakob? Jakob passt, oder? Läuft alles. Wir brauchen gar nicht viel weiter blättern. Kapitel 27. Was passiert? Wer ist der Segensträger von den beiden? Ja, wie das dazu kam und alles okay, aber wer ist der Segensträger? Jakob. Wie entwickelt sich die Bruderbeziehung? Bestens. Bis dahin, lass uns lesen, Kapitel 27, Vers 41. Und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen: Es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, das heißt, dass er stirbt. Dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Gute Aussichten für Gottes Segensverheißung? Ui. Er wartet nur, das Messer ist schon aufgeklappt in der Hosentasche. Versteht ihr? Es steht wieder auf der Kippe. Wenn Jakob umgebracht ist, er ist der, über den es weitergehen soll. Wenn Jakob umgebracht wird, ist die Frage, was passiert mit Gottes Verheißung? Jakob flieht, Jakob kommt irgendwann zurück. Welche Nachricht wird ihm überbracht? Dein Bruder Esau kommt dir entgegen. Kommt er ihm so entgegen, wie Aaron dem Mose entgegengekommen ist? Schön, dich zu sehen, Bruder. Er kommt ihm zuerst mal mit 400 Mann entgegen. Ich glaube nicht, dass er von vornherein schon friedliche Absichten hatte. Gott hat sein Herz mit der Zeit bewegt. Aber wenn man sich mit 400 Mann auf den Weg macht, dann macht man das nicht in friedlicher Absicht in ihm. Nicht vor dem ganzen Hintergrund. Nicht vor dem ganzen Hintergrund. Also, schon zweimal, wo Gott eingreift und wo Gott Jakob, also mindestens zweimal, Laban war ihm da auch nicht besonders wohlgesonnen, permanent eigentlich, wo Jakob der Tod ihm auf den Fersen folgt. Und er bedroht ist und damit auch die Verheißung. Was ist mit seinen Nachkommen, wenn es weitergeht? Wir kennen die ganze Auseinandersetzung mit Josef. Verheißung wird wiederum bedroht, diesmal von was ganz anderem. Von was? Hungersnot. Lieben, letztendlich ist es egal. Ist dem Teufel ist egal, ob die Leute, denen die Verheißung gilt, verhungern oder ob sie getötet werden oder ob sie sich gegenseitig umbringen oder was auch immer passiert. Ist egal. Hungersnot. Gott hat aber einen Plan. Er schickt Josef und sorgt dafür, dass alle überleben, dass alle auch durch diese schwere Zeit hindurchkommen. Aber über Josef geht die Linie nicht, oder? Über wen geht der Weg? Über Juda. Da haben wir dieses berühmte Kapitel 38, wo ich letztes Mal schon ein bisschen grob zusammengefasst habe, um was es da ging. Aber ihr Lieben, nochmal, wenn ihr die Geschichte nicht präsent habt, nehmt sie euch nochmal her zu Hause, lest sie nochmal durch. Aber ich will euch von vornherein sagen, was es geht. Es geht darum, der Verheißene, der soll aus Juda kommen. Was ist das Problem? Problem 1 ist, der Erstgeborene, der hieß er, der ist gestorben. Ist getötet worden. Der Zweite ist ebenso von Gott, hat Gott ebenso sterben lassen. Und dann gab es noch einen. Und an dem hat er sich festgehalten, Juda. Er sagt, nee, den gebe ich nicht her. Und er lässt ihn ehelos, um ihn vermeintlich, so wie er denkt, von dem Tod zu bewahren. Weil er sagt, diese Tamar, die hat mir schon den einen gekostet und den zweiten gekostet, den dritten gebe ich ihr nicht. Aber jemand anders verheiraten konnte es auch nicht, sonst war es zu offensichtlich. Wir sind wieder in einer Sackgasse, oder? Wir stecken wieder fest. Die Verheißung steckt schon wieder. Ja, was ist? Wenn der Schäler ehelos bleibt, dann gibt es keine Nachkommen von Juda. Ende? Nein. Selbst durch absolutes menschliches Fehlversagen hindurch, selbst durch Sünde hindurch, wie Gott seinen Plan verwirklicht am Ende. Am Ende haben wir einen Peres und einen Serach. Das kann nur Gott. Nicht, dass Gott die Sünde gemacht hat, nicht, dass Gott gesagt hat, sündige du nur. Aber wir sehen, dass Gott trotz dessen an sein Ziel kommt. Herrlich. Das ist gut. Die Verheißung geht weiter. Dann tauchen in unserer Liste hier einige weitere Namen auf. Wir sind jetzt Stück für Stück eigentlich durchgegangen von Matthäus her. Sind wir die Namen alle durchgegangen. Wer den Finger noch drin hat, kann es gerne kurz aufschlagen. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda. Juda aber zeugte Peres und Serach. Soweit sind wir bis jetzt. Dann kommen einige Namen wiederum, wo so eine Zeit ist, wo es ruhig ist, wo man denkt, wo ist die Verheißung? Was ist damit? Dann ist aber dieser Name Nachschon wieder ein sehr interessanter Name. Ein Fürst aus dem Stamm Juda gewesen. Was war zu seiner Zeit? Können wir die ersten Kapitel vom zweiten Buch Mose lesen. Dieses Volk ist in Ägypten. Es lebt auf, es blüht, man denkt, alles ist wunderbar. Was kommt dann? Dann kommt ein Erlass vom Pharao. Der Erlass besagt was? Alle männlichen Nachkommen töten. Gute Aussichten für die Verheißung, oder? Wenn alle männlichen Nachkommen weg sind, was bedeutet das dann für ein Volk? Ende. Aus. Vorbei. Es geht wiederum um die Verheißung, ihr Lieben. Und wir sehen wiederum, wie Gott durch einzelne Leute hindurch eine wunderbare Rettung bewirkt, sein Volk bewahrt, seine Verheißung durchbringt. Das ist gut. Das ist dieser Name Nachschon. Und wir könnten jetzt wirklich die ganze Geschichte eigentlich uns angucken. Und an wie vielen Stellen hat Gott sein Volk bewahrt, dass es durch feindliche Heere ausgelöscht wird? An wie vielen Stellen hat Gott vor dem Hungertod bewahrt? Das Volk Israel läuft durch die Wüste. Da braucht es nicht viel. Da braucht man nicht lange warten, bis das Volk kleiner und kleiner und kleiner wird und stirbt. Das war keine Superlogistik, keine Hubschrauber, nichts da. Also das war permanent, war es bedroht, egal was man hernimmt. Nicht zuletzt übrigens der Zorn Gottes, oder? Der ständig über dem Volk schwebte und zu Mose sagte, lass mich, ich werde es vertilgen. Aber die Verheißung. Und wir sehen, wie Gott diese Verheißung durch die ganze Geschichte hindurch bringt. Das ist gut, wir lesen im Alten Testament gerade viel, auch von unserem Leseplan her. Es ist gut, wenn ihr das mit diesem Hintergrund immer wieder neu lest und das im Kopf behaltet. Darum geht es. Das ist das Wichtigste. Zwei Punkte möchte ich mit euch noch angucken. Beispielhaft 2. Könige, Kapitel 11. Jetzt sind wir schon nach der Verheißung an David, dass einer von seinen Nachkommen auf dem Thron für ewig sitzen wird. Das ist schon danach, 2. Könige. Sehen wir Folgendes. Da ist diese zweite Verheißung unter Beschuss. Kapitel 11, Vers 1. Als aber Athalia, die Mutter Ahasias, sah, dass ihr Sohn tot war, der war vorher König, der Ahasia, machte sie sich auf und brachte die ganze königliche Nachkommenschaft um. Macht einen Schnitt. Was bedeutet das für die Verheißung David gegenüber? Kein Nachkomme mehr da. Tut mir leid. Lesen wir weiter. Doch Josheba, die Tochter des Königs Joram, die Schwester des Ahasia, nahm Joasch, den Sohn Ahasias, und stahl ihn aus der Mitte der Königssöhne, die getötet werden sollte, und brachte ihn und seine Amme in die Bettenkammer. So verbarg sie ihn vor Athalia, und er wurde nicht getötet. Und er hält sich 6 Jahre lang bei ihrem Haus versteckt. Athalia aber herrscht als Königin über das Land. Das ist Krimi, oder? Einer wird rausgeschmuggelt aus der ganzen. Und Gott, ihr seht ja, aber das ist nicht einfach nur eine tolle, aufregende Geschichte. Es geht um Gottes Verheißung, die er bewahrt. Und dann aber kommt etwas. Das Zweite, was ich nochmal exemplarisch herausgreifen möchte, da kommt etwas, wo wir dann denken, oh je, jetzt sind wir wirklich völlig in die Sackgasse geraten. Ihr dürft mit mir gerne aufschlagen, Jeremia Kapitel 22. Und wir sind hier wieder an dem nächsten Übergang. Wir haben die Periode David bis zur Wegführung nach Babylon. Jetzt sind wir wieder an diesem Schnittpunkt, Wegführung nach Babylon. Der letzte König, der hieß Jojachin. Da war noch mal kurz sein Onkel danach, aber der wird eigentlich nicht wirklich gerechnet. Der letzte König ist Jojachin. Und hier wird über Jojachin, der auch anders Konja genannt wird manchmal hier, das ist hier in Vers 28, Jeremia 22, Vers 28, das ist nur ein anderer Name für ihn, ein ähnlicher. Da heißt es so, ist denn dieser Mann Konja ein verachtetes Gefäß zum Zertrümmern oder ein Gerät, an dem niemand gefallen hat? Warum wurden sie weggeschleudert, er und seine Nachkommen, in ein Land geworfen, das sie nicht kannten? Land, Land, Land. Höre das Wort des Herrn. Also, Aufforderung zu hören, Ohrenspitzen. So spricht der Herr, schreibt diesen Mann auf als, also das, was heißt welchen Mann? Eben diesen Jojachin oder Konja. Schreibt diesen Mann auf als kinderlos. Als einen Mann, dem nichts gelingt in seinen Tagen. Denn von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron Davids zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen. Oder wieder über Juda zu herrschen, kann man auch so übersetzen. Ho, hart. Joachim hat gesagt, jetzt ist zu Ende. Keiner, also wenn hier steht kinderlos, dann bedeutet es nicht, dass er keine Kinder hatte, denn wir sehen ja hier, Vers 29 wird über seine Nachkommen geredet und in Vers 30 werden seine Nachkommen auch noch mal erwähnt. Keiner von seinen Nachkommen wird auf dem Thron sitzen. Wenn es heißt hier kinderlos, dann bedeutet das, als ob er keine Nachkommen hätte, weil wenn er welche hätte, dann würden die auf dem Thron sitzen. Schreibt ihn auf, als ob er keine Nachkommen hätte. Und was wird hier jetzt verheißen? Wird hier jetzt ein Fluchwort über ihn ausgesprochen? Keiner von deinen Nachkommen, Joachim, wird auf dem Thron sitzen. Spielt es für uns eine Rolle? Das spielt eine erhebliche Rolle. Wisst ihr warum? Weil Joachim doch im Stammbaum Jesu auftaucht. Und Jesus ist nicht Jesus der den Thron Davids dann einnimmt. Dann ist Jesus doch ein Nachkomme, oder? Versteht ihr, was ich meine? Wir sind hier, wenn man es mal so betrachtet, wir sind in einer Sackgasse. Auf der einen Seite ist ein festes Versprechen an David. David, einer von deinen Nachkommen wird für ewig auf dem Thron sitzen. Ich werde seine Königsherrschaft festigen für ewig. Jetzt wird zu Joachim gesagt, keiner deiner Nachkommen wird je auf dem Thron David sitzen. So, was jetzt? Wisst ihr, um was es geht, ihr Lieben? Es geht hier eine von Gottes Verheißungen muss er wohl revidieren, oder? Entweder muss er den Fluch an Joachim aufheben, oder er muss die Verheißung an David aufheben, damit das andere bestehen bleibt, oder? Was machen? Was tun? Es geht eigentlich um nichts Geringeres. Um die Frage, sind Gottes Zusagen fest und zuverlässig oder sind die veränderbar? Kann Gott dann sagen, jetzt passt gerade nicht mehr so ein Plan, vielleicht können wir den Fluch an Joachim aufheben oder vielleicht müssen wir irgendwie ein bisschen doktern an der Verheißung zu David. Es geht um nichts Geringeres. Die Bibel aber ist eigentlich sehr, sehr klar. Als Josua seinen Dienst beendet an dem Volk, da trifft er eine Aussage in Kapitel 21, müsst ihr nicht unbedingt aufschlagen, nur wer will, wer schnell ist im Blättern, da spricht er so am Ende der ganzen Periode von Josua, sagt er, Kapitel 21, Vers 43, spricht er so, so gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte, und sie nahmen es in Besitz darin und wohnten darin. Der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand, und alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Das ist Gottes Prinzip. So steht er zu seinem Wort. Wenn wir mal ein bisschen weiterblättern in unser Matthäus-Evangelium. Matthäus Kapitel 5. Was steht da geschrieben? Matthäus Kapitel 5 heißt es, jetzt bin ich in Lukas 5, das ist ein bisschen falsch. Matthäus 5. Ups, nochmal zurück. Matthäus 5. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also, die Bibel ist sehr klar, oder? Kann eigentlich nicht aufgelöst werden. Was tun? Es steht nichts weniger als die Glaubwürdigkeit Gottes selbst auf dem Spiel. Ist er zuverlässig in seinen Zusagen oder nicht? Wie gesagt, es ist extrem spannend, dass der Name von Joachim im Stammbaum von Jesus in Matthäus auftaucht. Hier heißt es, Josia aber zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Joachim Shealtiel zeugte Zerubabel und so weiter. Bis auf Christus. Aber nochmal, das ist jetzt interessant, oder? Was macht denn Matthäus in Vers 16? Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Frage, war Jesus ein Nachkomme von Joachim oder nicht? War er nicht. Er war ein Nachkomme, er war ein Same der Frau letztendlich. Ja, da kommen wir auch nochmal da drauf. Eine Parallele ganz zum Anfang hin. Aber das sparen wir uns noch ein bisschen auf. Matthäus wird nicht müde zu betonen, zu sagen, nimm das Kind und seine Mutter. Ja? Nicht, dass er sagt, nimm dein Kind. Er macht das immer sehr, sehr deutlich. Josef, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Josef ist der rechtliche Vater von Jesus, aber nicht nach dem Blut. Okay, das ist ein wichtiger Unterschied. Wir haben dann eine Begebenheit, als sie den Jesus im Tempel finden, mit der Zwölfjährigen. Ja, da sagt die Maria dann auch zu ihm, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Wird Josef der Vater von Jesus genannt, aber nur im rechtlichen Sinne. Das ist das einzige Mal. Sonst wird sehr, sehr, sehr deutlich betont, dass Jesus keinen irdischen Vater hat. Das bedeutet, sowohl die Segenszusage an David, nämlich dass er ein Nachkomme Davids ist, bleibt bestehen, denn auch über die Linie von Maria führt diese Linie auf David zurück. Können wir Lukas 3 nachlesen, gehen wir zurück, da geht diese Linie bis auf David zurück. Aber über Joachim nicht. Wir sehen, seht ihr, wenn es für euch kompliziert geschienen hat, ist es auch. Wisst ihr, was das Gute dabei ist? Dass es uns zeigt, dass Gott allein das machen kann, dass Gott allein die Verheißung erfüllen kann, dass es wirklich eins in eins passt und dass seine Verheißungen alle bestehen bleiben. Mal abgesehen davon, dass heute eigentlich kein Jude auf dieser Welt aufstehen kann und zurückführen kann, seine ganze Liste an Nachkommen, bis auf David, das wirklich belegen kann. Ist extrem unwahrscheinlich, dass das irgendeiner kann. Aber dann auch noch eine Jungfrauengeburt nachzuweisen, dass er keine fleischliche Abstammung von Joachim hat, dass er unter diesem Fluch von Joachim nicht ist, dass er zu Recht auf dem Thron sitzen darf. Wo willst du das finden? Wo willst du das finden? Was ist unser Ergebnis? Was ist unser Fazit? Es kann, und da können Leute kommen in der Zeit, die jetzt vor uns liegt, welche wollen, die können machen, was sie wollen. Die können nie der Christus sein. Es kann nur einer sein. Es kann nur Jesus sein. Seht ihr das? Das ist so wichtig. Das ist so gut für uns. Und auf der anderen Seite eben das zu sehen, dass Gott in seinen Verheißungen nicht aufzuhalten ist. Dass er, wenn wir denken, jetzt ist wirklich kein Durchkommen mehr. Wie willst du es machen? Kein Problem, Jungfrauengeburt. Wird vorbeigeschleust. Wird aufgelöst, denn nichts. Wenn ihr meint, dass Gott das auf diese herrliche Art und Weise tun kann, denkt ihr, dass er seine ganzen anderen Segenszusagen an uns erfüllen kann oder nicht? Was lächerlich, oder? Er hat versprochen, dass er für uns sorgen wird. Matthäus 6, 33, gell? Trachtet zuerst nach Gottes Reich und er wird es euch hinzufügen. Kann er das machen? Ja, er wird es unbedingt machen, ihr Lieben. Er wird es unbedingt machen. Er hat gesagt, dass er zurückkommen wird. Wird er zurückkommen? Er wird auf jeden Fall zurückkommen. Und nach seinem perfekten Zeitplan, den er festgelegt hat, den wir nicht so wirklich überblicken, so vollkommen. Aber er wird kommen. Das sind herrliche Gewissheiten, ihr Lieben. Das könnt ihr auf jede Verheißung könnt ihr das übertragen, die ihr lest. Gott wird sie erfüllen. Wenn er das erfüllt hat, wird er den Rest auch erfüllen. Ich möchte euch Mut machen, dass wir im Gebet darauf antworten und dass wir Gott preisen dafür, dass er so herrlich und so wunderbar sein Wort an uns erfüllt, dass er uns die Augen dafür öffnet, diesen Christus zu sehen. Und jeder, der Freude hat, der darf gerne im Gebet es vor Gott bringen.
Deine Verheißung, wer kann es erfassen? Du ermutigend zu sehen, wie du so siehst, was du versprochen hast, was du gesprochen hast. Und gleichzeitig denke ich mir, Leute, was verstehe ich überhaupt von der Verheißung, die du mir offen lässt? Wie ist das gemeint, weil ich im Nachhinein sehe, wie wenig ich die Verheißung verstehe, die schon erfüllt sind, wie wenig ich die selbst entdecke in der Liebe. Ja, ich bitte dich, dass du uns mit deinem Heiligen Geist wirklich zu uns sprichst und uns erleuchtest, dass wir verstehen, was du gemeint hast, was du jetzt meinst für uns, dass wir dein Wille wirklich leben und nicht unser Wille als dein Gedenken getan. Ja, bitte bewahre uns vor falschem Verständnis von deinem Geschlecht. Amen.
Amen. Ja, wie kurz sind unsere Betrachtungszeiträume in unserem Leben? Wie schnell werden wir ungeduldig, wenn wir mal Monate oder vielleicht sogar 3 Jahre warten müssen auf etwas, was wir von dir als Zusage bekommen haben, Gebet? Und wie ist es mit deinem Weitblick, den du hast, wie du alles von Anfang an, als du die Welt erzeugt hast, sage ich jetzt mal, die Welt geschaffen hast, da wusstest du schon alles, was du tun würdest, deine Verheißung, die du uns Menschen offenbaren würdest und wie und wann sie erfüllen würdest. Herr, wir wollen demütig sein und unsere Schuld bekennen, dass wir darauf dann zweifeln und darauf vertrauen, dass du, wie du es in der Bibel immer wieder zeigst, deine Verheißung erfüllen wirst. Ja, und auch wenn wir halt ungeduldig sind, darauf vertrauen, im Inneren irgendwo, dass du doch alles richtig machen kannst.
Amen.
Herr, möchte danke, dass wir zurückblicken dürfen, dass wir die ganze Geschichte selber nicht nur teilen, sondern die Menschen, die es dort nur einen Teil gesehen haben. Wenn wir dort alles sehen, du hast alles erfüllt. Jedes kleine Zeichen hast du erfüllt, was du angekündigt hast. Ich möchte dafür danken. Ich möchte einfach bitten, dass du uns das einfach verinnerlichst, dass wir das verstehen, dass wir das glauben, dass du alles vorbereitet hast, vom ersten Tag an, bis hin auf Jesus, der für uns ins Kreuz gegangen ist und uns befreit hat, unsere Last genommen hat. Ich möchte von ganzem Herzen dafür danken. Amen.
Ja, wie wunderbar ist es, Herr, dass wir mit demjenigen, der solche Dinge tun kann, reden dürfen, dass du uns zuhörst, dass du uns wahrnimmst, dass du diesen Plan auch für uns gemacht hast, dass wir Teil darin sein dürfen, Teil davon sein dürfen, dass du auch mit uns nur Gutes vorhast. Und wie wunderbar ist es, dass du diese Wege geplant hast und gefunden hast und dir ausgedacht hast, die uns das Leben gegeben haben. Vielen, vielen Dank.
Amen. Amen. Danke, lieber Herr, dass wir dieses wunderbare Wort haben dürfen und dass wir für unsere Lebenssituation wirklich Hoffnung gewinnen dürfen, weil wir wissen, wir sind nicht auf irgendeinem Abstellgleis, wir sind nicht irgendwie in einem Teil der Geschichte, wo es einfach ausläuft und wo nicht wirklich gewiss ist, was danach kommt, sondern wir wissen, deine Verheißung wird sich zu ihrer Zeit, zu deinem Zeitpunkt her, wirst du sie erfüllen und so zuverlässig und so treu und so herrlich und so wundervoll, wie es kein Mensch sich hätte ausdenken können, wie kein Mensch das hätte vorher managen können. Ich danke dir, Herr, dass du in den ganzen Situationen, wo unser Leben deine Verheißung zu widerlegen scheint, dass du da immer wieder neu beweist, dass du stärker bist und dass du durchträgst, dass du mit deiner Verheißung ans Ziel kommst, dass deine Versprechen niemals aufgelöst werden, sie feststehen. Richte doch mein Herz darauf, sie zu erfassen, daran zu glauben, mich daran festzuklammern und auf dich zu warten, Herr, auf deine Zeit zu warten. Dein Name sei gelobt und gepriesen. Es gibt keinen größeren. Amen.